Servus und ganz herzlich willkommen zur Episode Nummer 17 von Schlagschuss, dem offiziellen Podcast von NHL.com.de. Mann, haben wir heute viel vor. Wir haben einen High-Roller-Gast und wir haben sehr, sehr spannende Themen. Deswegen lasst uns nicht viel Zeit verschwenden. Ich sage ein ganz kurzes Servus an meinen Linemate am Mikrofon, Stefan Ustorf. Grüß dich, Stefan.
Servus, Ruppi, hallo.
Kurze Inhaltsangabe, so viel Zeit muss sein. Wir haben, wie gesagt, heute einen prominenten Gast aus der NHL, auf den wir uns sehr, sehr freuen. Dann geht's weiter mit einem Stanley Cup Champion in der AHL, der Fall Philipp Grubauer. Dann haben wir Trade Alarm bzw. Trade Alarme in der National Hockey League. Da ist richtig viel passiert in den letzten zwei Wochen. Wir wollen alle Wechsel analysieren. Kickstart My Heart heißt es in Buffalo. Wir haben den ersten Hattrick für JJ Peterka und last but not least haben wir Namensfinalisten für den Utah Hockey Club. Also wie heißt Utah in der nächsten Saison? Zuallererst wollen wir aber natürlich unseren heutigen Gast begrüßen und das ist heute ein echter High Roller. Ich schlüpfe nochmal ganz kurz in die Rolle des Markus Lanz, das ist ja unfassbar wichtig für diese Vorstellungen, denn unser heutiger Gast, der ist zusammen mit Leon Dreiseitel der am frühesten gedraftete Deutsche aller Zeiten. Im NHL Draft 2020 wählten ihn die Ottawa Senators in der ersten Runde an dritter Stelle aus. Seine erste NHL-Saison stand dann allerdings unter dem Einfluss der Coronavirus-Pandemie. Ich erinnere mich noch sehr gut. Saisonstart im Januar. Keine oder kaum Fans in den Arenen. Viele Tests und Hygienevorschriften. Fans hatten, glaube ich, damals sogar in der eigenen WG vorm Gartenzaun gelauert, um da anzufeuern und zu supporten. Spiele in der kanadischen Division. Man kann sich's alles nicht mehr vorstellen. Trotzdem war sehr schnell zu sehen, dass es dieser in Viersen geborene Mittelstürmer zu ganz viel bringen wird, dass es ein genialer Griff war. Und in mittlerweile 4,5 Saisons in der NHL ist er schon zum Superstar aufgestiegen. Nimmt man die laufende Saison hinzu, steht er 4 Jahre in Folge immer unter den Top-2-Scorern seiner Mannschaft. Längst ist er auch zum Gesicht der Ottawa Senators geworden und repräsentiert diese Franchise nach außen wie kaum ein anderer. Die Wertschätzung, die bekam der mittlerweile 23-Jährige auch in Form eines neuen Vertrags zurück. Er befindet sich gerade im zweiten Jahr eines über 66,8 Millionen US-Dollar dotierten 8-Jahres-Vertrags. Und ich freue mich sehr, dass er heute unser Gast ist und sage ganz herzlich willkommen Tim Stützle. Grüß dich, Tim.
Hi, servus. Das war ja mal ein Intro. Danke.
Danke. Wie gesagt, der Markus Lanz in mir ist einfach mal durchgekommen. Ich muss es einfach nochmal aufarbeiten, Tim, weil es ist für mich auch so ein bisschen... Keine Ahnung, ich habe es von Anfang an begleitet und das ganz intensiv mit dir verfolgt. Wir haben, glaube ich, gerade in den Anfangsjahren noch so oft miteinander gesprochen. Das kommt alles wieder hoch, um es mal so zu sagen. Deswegen umso schöner, dass du heute dabei bist.
Ja, ich freue mich. Danke, dass ich da sein darf.
Allen voran klappen wir wie immer unser Audio-Poesie-Album auf. Im Hockey-Style heißt eine Starting Six an dich. 6 schnelle Fragen, Tim. Was ist denn dein Pre-Game-Meal?
Ich esse meistens Fisch mit... glutenfreie Nudeln, so mit bisschen Gemüse, Salat und das war's eigentlich schon.
Was ist denn für dich das schönste NHL-Stadion?
Das schönste, ich finde das in Edmonton finde ich echt richtig schön. Die haben es ja auch die Kabine von denen neu gemacht. Aber am coolsten zu spielen ist, glaube ich, trotzdem immer noch so Madison Square Garden in New York. Die zwei Arenen sind schon echt cool.
Wer ist denn für dich dein unangenehmster Gegenspieler?
Ist immer schwer zu sagen, aber ich glaube, wenn der Leon und der McDavid oder Connor zusammenspielen, dann ist immer, dann sind die beiden schon extrem unangenehm.
Ja, ich glaube, das sagen alle 31 Teams von 32 in dieser Liga. Tim, wer ist denn dein Vorbild? Muss wie immer kein Eishockeyspieler sein, kann ein Sportler sein, kann ein ganz normaler Mensch sein. Wer ist dein Vorbild?
Ich glaube, ein Vorbild, also früher war es schon immer Sidney Crosby, einfach weil er auch schon so viel gewonnen hat und so abgesehen von jetzt so anderen Sportarten, Tom Brady, glaube ich auch, eine extrem coole Person, und auch was er für den Sport gemacht hat oder immer noch macht, finde ich auch sehr cool, deswegen würde ich jetzt mal bei den Zweien belassen.
Finde ich auch sehr cool, mal ein Nicht-Hockeyspieler. Ich glaube, der einzige Nicht-Hockeyspieler war bislang bei Nico Sturm Oliver Kahn, so viel kann ich schon mal verraten. Tim, meine Lieblingsfrage ganz zum Schluss. Wenn du nicht NHL-Profi geworden wärst, was wäre jetzt dein Beruf?
Ganz früher wollte ich immer Tierarzt werden, aber dafür war die Schule, habe ich die ein bisschen zu viel vernachlässigt. Ich glaube, ich wäre Fußballspieler geworden. Ich habe auch lang Fußball gespielt und das mache ich immer noch extrem gerne. Von daher Auf jeden Fall was im Sport.
Okay, dann lass uns da gleich mal weiterreden. Welche Position hättest du gespielt, wenn du Fußballer geworden wärst?
wahrscheinlich Stürmer, dann hätte ich nicht so viel zurücklaufen müssen. wahrscheinlich Stürmer.
Da kann man Stefan durchaus sagen, zum Glück ist er Eishockeyspieler geworden, weil Tim jetzt dann doch ein deutlich besseres Zwei-Wege-Spiel hat auf dem Eis, als wie er es jetzt auf dem Rasen schildert, oder?
Ja, und auch besser für uns, fürs deutsche Eishockey. Fußballer haben wir genug, da brauchen wir keine mehr. Also Eishockeyspieler wie ein Tim, das ist das, was wir brauchen.
So ist es. Und wo wir beim tierischen Thema schon sind, Tim, hast du mittlerweile ein Haustier in Ottawa?
Ja, ich habe einen Hund, aber die ist jetzt gerade in Deutschland. Also ich habe schon immer Hunde geliebt. Meine Eltern werden auch immer Hunde. Und jetzt aber gerade in Ottawa habe ich kein Haustier, nee.
Lebst du inzwischen allein in Ottawa oder bist du noch, lebst du noch mit jemandem zusammen?
Nee, ich lebe alleine. Also Okay. Ich lebe alleine. In meinem ersten Jahr habe ich mit zwei Jungs zusammengespielt, zusammengelebt. Und dann im zweiten Jahr bin ich mit Josh Norris, sind wir in das gleiche Gebäude eingezogen, aber hatten separate Wohnungen. Und jetzt die letzten 3 Jahre lebe ich alleine.
Also da gab es dann auf jeden Fall eine Veränderung. Aber die alte Band ist in der Kabine schon noch eng zusammen, oder? Ich glaube, es war Brady Kachuk, Josh Norris und Drake Batherson, wenn mich nicht alles täuscht. Also ist die Band immer noch so eng?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, wir haben eine sehr enge Mannschaft. Wir machen extrem viel zusammen alle. Und gehen auch oft abends alle zusammen mit der ganzen Mannschaft Abendessen. Und ich glaube, dass die ganzen Jungs, die jetzt schon länger da sind oder auch einen längeren Vertrag haben, wir sind extrem eng miteinander und verstehen uns alle sehr gut. Und ich glaube, dass uns das auch in der Saison weiterhilft.
Du hast ja mit Norris und Bertelsen zwei Jungs, die auch, also ich sage jetzt nicht deutsche Vergangenheit, aber Josh Norris' Vater war lange, lange Spieler in der DEL und auch Drake Bertelsens Vater hat in Deutschland gespielt, lange Jahre lang und war mein Linksaußen in Portland, Maine, in meiner ersten Saison in Nordamerika. Hast du mit den Jungs was, wo du dich drüber unterhalten kannst, Deutschland, weil die waren ja mit Sicherheit auch hier oder kommt das nie zur Sprache?
Ja, auf jeden Fall. Der Josh hat, glaube ich, 8 Jahre in Deutschland gelebt und der Drake 9 Jahre. Ja. Haben immer noch so ein bisschen Deutsch. Also ich glaube, der Drake kann besser in Deutsch zählen als in Englisch. haben alle noch, auch wenn die Eltern zum Beispiel reinkommen, also oder die Väter von den beiden, dann unterhalten wir uns immer ein bisschen über Deutschland. Die Väter sprechen eigentlich, der Norm und der Range sprechen eigentlich besser Deutsch als die Jungs. Mhm. Weil ich glaube, wo die Jungs halt jünger waren, haben die beide fließend Deutsch gesprochen, aber dadurch, dass sie halt in sage ich jetzt mal 17 Jahren oder 16 Jahren kein Deutsch mehr gesprochen haben, ist es so ein bisschen verflogen. Aber trotzdem können beide so ein bisschen was verstehen und ab und zu, wenn wir jetzt vielleicht das sagen wollen, was die anderen Jungs vielleicht nicht hören sollten, dann sprechen wir ein bisschen Deutsch.
Ja, jawohl.
Vielleicht mein geheimes Kommando auf dem Eis, was dann der Gegner nicht verstehen kann, das wäre es natürlich. Wie ist es dann jetzt eigentlich? Ihr seid zwischen zwei Roadtrips aktuell. Das heißt, ihr verbringt viel Zeit im Hotelzimmer. Kombiniert man dann das auch so, dass du ja mit Chucky, mit Drake oder mit Josh dann auf dem Zimmer bist? Oder wird das sogar neu gewürfelt, damit man immer mal mit einem anderen zusammen ist?
Nee, wir haben alle Einzelzimmer. Wir haben alle Einzelzimmer. Und außer die noch in den Rookie-Verträgen sind, also die ersten 3 Jahre, da muss man dann sich das Zimmer noch teilen, was ein bisschen nicht so cool ist, weil jeder halt immer so seinen eigenen Plan hat, wann man aufsteht, wann man zum Frühstücken geht. Vor allem am Spieltag haben wir zwei Busse. Einmal einen früheren Bus und einmal einen späteren. Jeder schläft mittags anders. Deswegen ist es dann ein bisschen blöd, aber ich bin ganz froh, dass ich alleine mein Zimmer habe. Ich sehe die Jungs ganz schön oft. Wir gehen dann abends immer was essen. In letzter Zeit bringen wir auch ab und zu mal einen Laptop mit und zocken ein bisschen zusammen, alle im Zimmer. Schlafen tue ich alleine.
Bist du im ersten oder im zweiten Bus?
Zweiten. Ich brauche meinen Schlaf.
Stefan, das musst du jetzt kurz erklären, weil ich stehe komplett auf dem Schlauch. Erster oder
zweiter Bus? Es gibt einen Bus, der früher zur Halle fährt zum Spiel. und einen, der später fährt. Und du hast halt, wie gesagt, wie der Timmy gerade eben gesagt hast, du hast inzwischen so viele verschiedene Formen der Vorbereitung. Ich war zum Beispiel, wenn du 2 Stunden vor Spielbeginn da sein musstest, war ich jemand, ich war grundsätzlich ungefähr 3 Stunden vor dem Spiel da. Ich war gern früh in der Halle. Ich habe immer viel mehr Wärmepackungen gebraucht als jeder andere, weil ich so kaputt war. Ich musste früh kommen und andere Jungs, die sind halt entspannter, die können ein bisschen später kommen, die brauchen nicht so lange, um sich vorzubereiten. Und darum habe ich gefragt, darum ging's.
Ja, wir haben das auch immer beim Training. Wenn wir zum Training fahren, ist ein Bus zum Beispiel um 9.15 Uhr und der andere um 10. Also manche, die halt dann Behandlung haben wollen oder gehen dann halt ein bisschen früher, weil die Physios immer schon früher da sind. Aber ich bin schon irgendwie seit meinem ersten Jahr bin ich immer im zweiten Bus, weil ich mag es irgendwie zu schlafen. Ich brauche meine Ruhe und ich bin eigentlich einer, der immer relativ schnell alles fertig hat. Mein Schlägertapen dauert auch nicht so lang. deswegen geht es dann alles relativ schnell.
Aber jetzt haben wir endlich mal die Antwort auf die Frage, warum dein Schläger dann so ausschaut, wie er ausschaut, weil es sind ja, glaube ich, bloß 2 Streifen, oder?
Ja, also
er
geht dann echt schnell,
man kann länger schlafen.
Ja, weil ich faul bin. ich hab's noch nie gemocht, irgendwie meinen Schläger zu tapen, immer versucht, irgendwie das alles so kurz wie möglich zu halten. Und das mache ich immer noch.
Aber jetzt, wo wir schon mal so tief drin sind, kommen ja manche tatsächlich auch eher, um ihre gewissen Ticks da abzuarbeiten. Ich meine, Eishockeyspieler sind unfassbar abergläubisch. Ich glaube, das wissen wir alle. Bei dir ist es, glaube ich, gar nicht so schlimm, Tim. Aber wer ist da bei euch der Schlimmste und wie viel ist der vorher da, um alles abzuarbeiten?
Ja, also jeder, glaube ich, der sagt, dass es bei ihm nicht schlimm ist, da ist es extrem schlimm. ich bin auch einer, ich mache jeden Spieltag die gleichen Sachen. Also alles genau der gleiche Ablauf. Ich gehe immer um die gleiche Zeit schlafen. Ich stehe immer um die gleiche Zeit auf. Wir haben ein paar Jungs, die sind da schon ganz extrem. Die sagen das Gleiche, die machen das Gleiche, trinken zur gleichen Zeit. Aber ich glaube, dass jeder einzelne Spieler bei uns in der Mannschaft hat so seine Routine und macht halt immer das Gleiche. Was auch extrem wichtig ist, glaube ich, weil du so halt auch immer vorbereitet bist, immer gleich vorbereitet bist. Und manchmal, wenn du halt dann irgendwann mal vielleicht was vergisst, dann hast du direkt ein schlechtes Gewissen und denkst, scheiße, das Spiel wird jetzt vielleicht nicht so gut. Aber da muss man dann halt auch irgendwie dran arbeiten, dass es halt nicht zu viel wird.
Wie machst du das dann mit der Zeitumstellung? Ich meine, immer zur selben Zeit aufstehen, essen, trinken, das mag ja alles noch passen, wenn ihr jetzt an der Ostküste bleibt. Aber was macht ihr denn, wenn ihr einen Roadtrip nach Kalifornien habt? Dann stelle ich mir das schon schwierig vor.
Ja, also ich mach's immer so, dass ich quasi 45 Minuten bevor der zweite Bus abfährt, morgens stelle ich mir immer einen Wecker 45 Minuten vorher, gehe dann frühstücken, esse immer das Gleiche, dann fahren wir in die Arena, da mache ich immer das gleiche Warm-up und dann, wenn wir halt nach dem Training, fahren wir halt nochmal ins Hotel. Und die Zeiten sind eigentlich immer relativ gleich, also wir spielen ja eigentlich immer um 19 Uhr. Oder die meiste Zeit um 19 Uhr. Von daher macht es dann eigentlich jetzt keinen großen Unterschied mit den 3 Stunden Zeitverschiebung, die wir ab und zu haben. Die Zeiten bleiben eigentlich trotzdem gleich, nur dass es halt so anfühlt, dass man eigentlich um 22 Uhr spielt.
Eine Frage, die ihr, glaube ich, beide mal beantworten solltet, vielleicht gibt es auch Unterschiede von damals und heute. Wir hatten es jetzt ja gerade von Roadtrips. Ihr kommt in die schönsten Städte in Kanada und in den Vereinigten Staaten, aber wie viel sieht man denn tatsächlich von der Stadt, in der ihr auch spielt? Kommt ihr da, klar, anders als in Covid, aber kommt ihr jetzt auch mal mehr raus? Geht man immer essen? Gibt es da irgendwas Besonderes? Weil ich kann mir vorstellen, dass das schon schillernd klingt, aber gerade wenn ihr Back-to-Back spielt, wahrscheinlich gar nicht so einfach ist, oder?
Viel von der Stadt sehen wir nicht. Wir fliegen immer einen Tag vorher, meistens nach dem Training. So um 12.15 Uhr oder um 1 ist da meistens Abflug und kommen dann so gegen, ja, kommt drauf an, also so, ich würde sagen, so im Durchschnitt sind die Flüge so 2,5-3 Stunden, so ungefähr im Durchschnitt, und dann sind wir halt so um 4 im Hotel, dann gehen wir manchmal noch spazieren oder gehen vielleicht noch shoppen, also in so eine Mall oder so, laufen ein bisschen rum und dann gehen wir eigentlich schon zum Abendessen und dann geht's wieder ins Hotel. Und am nächsten Tag ist halt Spieltag und dann siehst du auch nicht viel von der Stadt. Also Wir sehen eigentlich nur viel von der Stadt, wenn wir mal einen Tag frei haben. In der Stadt, also in dem Roadtrip zum Beispiel in Dallas, hatten wir 2 Tage frei, wo wir nicht gespielt haben. Dann sieht man viel, kann viel machen. Aber sonst, vor allem wenn wir Back-to-Back spielen, ist halt viel immer ja, hin und her und so schnell wie möglich in die nächste Stadt.
Ja, aber bei mir eigentlich dasselbe. Bei mir war nur der Unterschied, dass ich kurz da war und mich zu meinem Alter damals nicht getraut habe, das Hotel zu verlassen. Deshalb war ich eigentlich immer im Hotel. Und ich kann mich erinnern, in Dallas hatten wir Zeit, das weiß ich. Da bin ich damals hingegangen und habe mir den Attentatsort von JFK angeschaut. Damals habe da eine Führung gemacht. Das war hochinteressant. Und in Vancouver hatte ich mal 2 Tage Zeit und da war es auch. Das war also wirklich eine wunderschöne Stadt, schönes Wetter damals. Ja. Das war sensationell. Und einen Roadtrip haben wir gehabt in New York gegen die Rangers, sollten wir spielen. Und dann ist das Spiel verlegt worden und wir sind 3 Tage eingeschneit gewesen in New York. konnten da nicht weg, sind da rumgesessen. Die Stadt war leer, also kaum Autos, war wirklich extrem komisches Gefühl, aber da habe ich relativ viel von den Kneipen kennengelernt um unser Hotel rum, weil wir einfach 3 Tage überhaupt nichts zu tun hatten.
Ja, stelle ich mir dann wiederum auch spaßig vor.
Ja. nicht, wenn du 21 Jahre alt bist und dich gerne in der NHL etablieren möchtest, dann ist das vielleicht der falsche Weg.
Was man ja immer vergisst, Tim, du bist jetzt schon so lange dabei, du bist ja aber immer noch ein sehr, sehr junger Spieler. Gibt es überhaupt noch Momente, ich meine, du bist Vollprofi, darüber brauchen wir nicht reden, aber gibt es denn überhaupt noch Momente, wo man mal Heimweh hat, wo man sagt, Mensch, irgendwas vermisse ich jetzt schon an Deutschland, an der Heimat?
Ja, ich glaube, dass mir das extrem geholfen hat, dass ich mit 15 nach Mannheim gegangen bin und da halt schon alleine gelebt habe. Und ja, dann, wo ich bei den Adlern gespielt habe, hatte ich eine eigene Wohnung, habe alleine gelebt. Und es war noch ein bisschen anders, weil meine Eltern halt eigentlich fast zu jedem Heimspiel gekommen sind und geschaut haben. Ja, ist jetzt ein bisschen anders, aber dadurch, dass wir halt immer unterwegs sind und extrem viel zu tun haben und eigentlich kaum mal Freizeit haben, ich glaube, wir haben jetzt 10 Spiele in 16 Tagen gespielt, dann ist halt nie Freizeit, sondern du bist eigentlich immer, gehst von Spiel zu Spiel oder von Training zu Training oder wenn du mal einen Tag frei hast, dann willst du eigentlich nichts machen, außer sei es auf der Couch rumzuliegen und vielleicht mal eine Behandlung hier oder Behandlung da zu haben. Aber klar vermisse ich meine Familie, vor allem auch zum Beispiel an Weihnachten, meinem Geburtstag oder größeren Sachen. Aber ja, das ist nun mal so, meine Eltern versuchen, zweimal im Jahr zu kommen. Wir haben jetzt auch einen Vatertrip im März, da kommt mein Papa auch. Also man versucht immer so ein bisschen, dass meine Eltern immer ab und zu mal hierhin kommen. Vor allem, wenn wir auch länger zu Hause sind, dass sie ein paar Spiele schauen können. Aber dadurch, dass wir halt extrem viel unterwegs sind, bleibt da nicht so viel Zeit.
Das heißt, körperlich stelle ich mir das schwierig vor. Das ist gar nicht so viele Spiele in kurzer Zeit. Ihr habt ja immer noch Morningskates, an freien Tagen vielleicht auch mal, also an spielfreien Tagen auch mal ein Training zwischendurch. Aber was mich auch mal interessieren würde, wie schafft man es, gerade bei 82 Saisonspielen auch mental auf dem Punkt zu bleiben? Ich glaube, das ist ja mittlerweile absolut in, dass ganz viele auch mit so einem Mentalcoach zusammenarbeiten. Kümmerst du dich auch gezielt um den Bereich?
Ja, ich glaube, das Mental heutzutage mit das Wichtigste ist, die mentale Einstellung und ich glaube extrem viel daran. Für mich ist mental, ich habe einfach mega viel Bock auf Eishockey, also wenn wir jetzt 2 Tage nicht spielen dann, und ich Eishockey zu Hause schaue, dann denke ich mir, ja, ich hätte schon jetzt wieder Lust zu spielen. Deswegen war bei mir irgendwie mental so nie so wirklich der Faktor. Aber ich glaube trotzdem, das Mental, ich meine, man hat nicht jeden Tag Bock aufs Training, oder man hat nicht Bock, jeden Tag ins Fitnessstudio zu gehen. Aber ich glaube, dass die Sachen einfach dazugehören, um auch 82 Spiele spielen zu können. Die Routinen, über die wir vorhin gesprochen haben, wenn man die jedes Mal macht, natürlich wird man dann irgendwann auch müde davon oder der Kopf müde davon. Aber solange einem das alles Spaß macht, glaube ich auch, dass es mental da kein Problem sein wird.
Man sieht ja auch wirklich eine spielerische Entwicklung, eine körperliche Entwicklung auch bei dir? Also ich erinnere mich noch dran, ich glaube, es war eines deiner ersten Spiele, da hat irgendein, ich weiß nicht, gar nicht mehr, ob es ein Journalist oder ein Kommentator, der hat gemeint, also der Tim Stützle, der fällt schon sehr leicht, das geht ja gar nicht. Und wenn ich ehrlich bin, ich habe das seitdem nicht mehr wieder so gesehen oder prinzipiell überhaupt nicht so gesehen. Auf jeden Fall bist du jetzt deutlich stabiler unterwegs, das kann man auf jeden Fall sagen. Musstest du dich in gewisser Weise umstellen nach dem Sprung in die NHL und was hast du gemacht und wie gehst du mit so einem Vorwurf um? Ich meine, für den Eishockeyspieler ist das ja schon heftig.
Ja, ich meine, ich glaube, dass man lernt über die Jahre, im Profisport wird es immer Leute geben, die einen kritisieren, die immer irgendwas Schlechtes sagen wollen. Und mir ist es eigentlich relativ egal, was andere über mich denken, solange ich daran glaube und die Jungs auch in der Arena oder die Jungs auch in der Kabine daran glauben. Ich glaube auf jeden Fall, ich meine, ich bin in die Liga gekommen, da war ich 19, habe gegen Leute gespielt, die waren deutlich älter, deutlich stärker und dass man da vielleicht ein, zwei Mal zu viel fällt, ist klar. Ich glaube, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich früher schon extrem viel gefallen bin, ob jetzt neben dem Eis oder auf dem Eis, aus was für einem Grund auch immer. Man hat immer gesagt, dass meine Hüfte, dass meine eine Seite länger ist als die andere, dass daran liegt. Aber ich habe extrem viel daran gearbeitet, dass ich stärker werde und auch im Unterkörper stärker werde, dass ich halt mithalten kann, auch in gewissen Zweikämpfen oder vorm Tor oder in der Ecke oder wenn ich jetzt von der einen Seite auf die andere Seite will. Und das hat mir extrem geholfen und ich glaube, dass es aber bei jedem jungen Spieler so ist, dass man am Anfang vielleicht ein bisschen rumgepusht wird und desto älter man wird, dass es dann auch ein bisschen einfacher wird und dass man auch stärker wird.
Tim, du bist jetzt in deiner fünften Saison in der NHL, bist klar etabliert, kein Thema, bist einer der Stars. Was an deinem Spiel, welchen Teil deines Spiels, wo siehst du noch den größten Bedarf oder was möchtest du am liebsten noch verbessern in den nächsten paar Jahren, um noch mehr Erfolg zu haben?
Ja, ich glaube, um ehrlich zu sein, ich glaube, ich kann in allem noch was verbessern. Ich bin noch relativ jung oder extrem jung. Ich glaube, dass ich in allen, also ob es defensiv, ob es offensiv ist, ob es in meinem Schießen ist, Passen, Spielverständnis, ich glaube, dass ich an allem noch extrem viel arbeiten kann und ich will jeden Tag besser werden. Ich glaube, das ist so mit das Wichtigste ist und dieses Jahr habe ich mir vorgenommen, an meinem Defensivspiel zu arbeiten. Das wird auch immer besser und wir gewinnen mehr Spiele und solange wir mehr Spiele gewinnen, ist mir auch eigentlich relativ egal, wie viele Punkte wir haben, also untereinander, wie viele Tore oder Vorlagen und aber ich glaube, dass immer immer auf jeden Fall noch Luft nach oben gibt, vor allem auch offensiv und desto länger man in der Liga ist, desto mehr versteht man das Spiel und desto mehr versteht man auch, in welche Situation man kommt, wenn man gewisse Sachen macht.
Was auch ein großes Thema ist in der Liga, wir hatten die Episode mit Nico Sturm, empfehle ich da gerne nochmal, da hätte man alleine nur über Face-Offs reden können. Ich finde, Tim, wenn ich mir die Zahlen anschaue, ist vor allem dein Face-Off-Spiel nochmal auf einem ganz anderen Niveau als in den Jahren davor. Hast du das besonders trainiert?
Ja, ich habe mir vorgenommen, dass ich dadurch, dass ich halt, wo ich in die Liga gekommen bin, immer Außenstürmer gespielt habe und wir dann habe ich lange halt keine Face-Offs mehr genommen, weil man halt dann immer Außenstürmer gegen Erwachsene spielt und hier werden Leute dafür bezahlt, Bullies zu gewinnen. Deswegen ist es auch nicht ganz so einfach und ich meine, es ist schon immer besser, wenn man mit der Scheibe ein Play anfängt als ohne. Und deswegen will ich mich da auf jeden Fall auch noch weiter verbessern. Und ich glaube, dass es auch in der entscheidenden Situation, zum Beispiel die letzten 2-3 Minuten vom Spiel, wenn jetzt der Torwart rausgenommen wird, dass es da extrem wichtig ist, einen guten Face-Off-Spieler zu haben.
Aber hast du dann auch besondere Tricks? Also Nico Sturm hat zum Beispiel den Schläger umgedreht und einfach verkehrt rum Bullies geübt im Training. Was ist da dein Lifehack?
Ja, ich habe viel mit unserem Assistenztrainer gearbeitet am Timing. Aber ich glaube, das, was mir am meisten weiterhilft, ist Competition gegen die anderen Jungs aus unserer Mannschaft. Wir haben extrem viele gute Bully-Spieler, die auch noch extrem jung sind, aber trotzdem schon gute Bullies spielen. Und gegen die dann so ein bisschen Battle zu haben im Training, ist dann auch schon mal cool.
Und wir wollen ja auch nicht vergessen, du hast ja als Nummer 1 Center immer wieder Bullies gegen die Besten der Besten der Besten gespielt. Also egal, ob das jetzt ein McDavid ist, ein Dreiseitel, ein Crosby, Malkin, also wir können die Liste endlos durchgehen. Ganz ehrlich, gegen wen ist es am schwierigsten bis hierhin und warum?
Ich glaube, dass also Crosby schon immer extrem guter Bully-Spieler war. Also, aber ich muss sagen, ich muss mit Giroux, also Claude Giroux gehen von unserer Mannschaft. Ich glaube, der ist über 60% in der Liga, was schon extrem ja, stark ist. Und wenn ich gegen den im Training dran bin, gewinne ich nicht so viele Bullies. Von daher muss ich mit ihm gehen. Aber ich glaube, wenn ich jetzt einen von einer anderen Mannschaft nehmen würde, würde ich auch, sage ich jetzt nicht, weil er auch Deutscher ist, aber mit dem Leon gehen, weil er einfach so groß und ja kräftig ist, auch ein Bully, starke Unterarme hat, dass er halt ja ein bisschen stärker ist als ich, so um es jetzt mal so zu sagen.
Und eine Schneeschaufel als Schläger, das hilft auch.
Ja, das ist auch ein Problem.
Stefan, du als Sportdirektor, du hast ja immer noch mal einen eigenen Blickwinkel auf das Ganze. Wie siehst du denn den Tim in seiner Entwicklung? Ich meine, von Anfang an hat er delivered, ohne Frage, aber er ist ja jetzt schon noch mal 23 Jahre jung, aber in vielen Bereichen schon so reif geworden und hat trotzdem diese Unbekümmertheit in der Offensive nicht verloren. Also wie siehst du die Entwicklung von Tim?
Ja gut, die Kreativität, die Anlagen, die er hat, offensiv Chancen zu kreieren für sich selber und für seine Mitspieler. Das ist was, was er ja schon immer gehabt hat. Das hat man auch im ganz jungen Alter schon gesehen. Und das ist was, was er auch direkt mitgenommen hat und von Anfang an dort gemacht hat. Ich glaube, was ich vor allem diese Saison, und ich habe bestimmt schon 6 oder 7 Spiele mir komplett angeschaut von Ottawa, was ich in dieser Saison beeindruckend finde, ist wirklich die Reife, die er inzwischen zeigt und das komplette Spiel, was das komplette Spiel angeht. Ich glaube, sein Trainer ist inzwischen auch an einem Punkt angelangt, wo der Tim ohne Probleme gegen jede andere Reihe aufs Eis geht. Auch am Schluss eines Spiels, wenn du eine Führung beschützt, ist er auf dem Eis. Das sogenannte 200-Foot-Game, also das Spiel, das ganze Spiel auf beiden Seiten der Scheibe, ist sehr, sehr viel reifer geworden. Ich glaube auch, ich weiß es nicht, Tim, du kannst mir widersprechen, aber ich glaube auch, dass deine Physis, dass du um einiges kräftiger geworden bist als in der Vergangenheit, was ja auch völlig normal ist. In dem Alter von 18 bis 23 entwickelt man sich ja körperlich. Und ich glaube, dass die allgemeine körperliche Stabilität und Physis um einiges besser geworden ist und er einfach ein viel reiferer, kompletterer Spieler geworden ist. Aber das, was du natürlich als Sportdirektor, sage ich jetzt mal, oder in meinem Fall als Manager am allerliebsten hört, ist, dass er zu dir sagt, er weiß, dass er in jeder Situation besser werden muss und jeden Tag besser werden will und kann. Und das mit 23 von einem Spieler zu hören, der schon eine 90-Punkte-Saison hinter sich hat und 39 Tore geschossen hat, das zaubert dir ein Lächeln ins Gesicht als Verantwortlicher.
Ja, danke. Ja, ich gebe dir auf jeden Fall recht. Also ich glaube, dass ich extrem physisch viel stärker geworden bin, ob es jetzt im Kraftraum ist oder auch auf dem Eis. Und das meiste davon passiert halt auch im Sommer. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass man halt auch im Sommer merkt, wie hart man arbeiten muss, um halt auch in diesen Situationen besser werden zu können.
Der Stefan hat die Trainer jetzt gerade schon ein bisschen angesprochen. Ihr habt jetzt die erste Saison unter Travis Green. Was ist denn, wenn du dir jetzt die tägliche Arbeit im Training, das System, der Umgang mit den Spielern vielleicht auch anschaust? Was ist denn jetzt anders als jetzt unter den Vorgängern DJ Smith und Jack Martin?
Ja, ich war mit jedem Trainer. Ich werde nie bei irgendeinem Trainer die Schuld suchen. So war ich noch nie. Ich fand alle Trainer, unter denen ich gespielt habe, super. Mega nette Menschen. Und die haben mir alle irgendwo weitergeholfen. Ich glaube, dass dieses Jahr einfach, dass wir extrem viel daran gearbeitet haben, defensiv besser zu werden. Ich glaube, wir wissen alle, dass wir gute Offensivspieler haben, die auch kreieren können, die aber noch relativ jung sind. Und wo man einfach reifen muss, wie Stefan jetzt schon gesagt hat, das 200-Foot-Spiel besser zu machen, weil das der einzige Weg ist, um Spiele zu gewinnen. Ich glaube, dass der Travis das in seinen Meetings vor der Saison extrem klar gemacht hat. Er hat extrem viel von mir verlangt oder verlangt immer noch extrem viel von mir und pusht mich jeden Tag besser zu werden. Aber hat auch trotzdem das Vertrauen in mich, weiß, dass ich ein offensiver Spieler bin, dass ich immer noch den ein oder anderen Fehler machen werde. Und ich glaube, dass mir das extrem weitergeholfen hat, weil wenn man jetzt ein offensiver Spieler ist, braucht man trotzdem auch das Vertrauen vom Trainer irgendwie und irgendwo. Und ja, aber dieser Mix, dass nicht alles geht, sondern auch, ja, dass man dafür auch bestraft wird, glaube ich, hat mir extrem geholfen.
Also Stefan, korrigier mich, wenn ich falsch liege, aber Tim spricht schon wie ein künftiger Kapitän. Ist er das für dich auch?
Ja, also ich glaube, mein Gott, das ist schwer zu sagen, weil ich glaube, der Tim selber für sich hofft, dass er seine komplette Karriere in Ottawa mit Brady Tkachuk verbringt. Aber natürlich, er macht die Dinge nicht nur auf dem Eis, die du sehen willst von deinen Führungsspielern. Und ob du dann im Endeffekt einen Zeh auf der Brust hast oder nicht, ist, glaube ich, nicht so wichtig. Weil, wie gesagt, du brauchst sowieso mehr als eine Person, die in so einer Mannschaft führt. Aber wie gesagt, Tim ist jetzt an einem Punkt angekommen in seiner Karriere, den, glaube ich, auch den nächsten Schritt zu machen für sich persönlich und auch für die Mannschaft. Ich meine, Ottawa ist jetzt nach 50 Spielen auch am Playoff-Platz, hat 7 der letzten 10 Spiele gewonnen. Die Jungs zusammen alle kommen in ein Alter, wo sie auch mehr von sich verlangen. Und meine Frage, Tim, glaubst du, ihr seid soweit, dieses Jahr den Schritt zu machen? Oder glaubst du, euch fehlt noch ein bisschen was?
Ich glaube, wie auch bei mir selber, ich glaube, dass bei uns in der Mannschaft auch noch extrem viel Luft nach oben ist, bei jedem einzelnen Spieler. Aber ich habe schon immer gesagt, ich glaube fest an die Gruppe, ich glaube fest an die Jungs. Wir glauben alle fest an uns selber. Und wir werden bis zum bitteren Ende kämpfen. Und ich glaube, dass wir uns in eine sehr gute Situation gebracht haben bis jetzt. Alle von uns waren noch nie in der Situation. Ich spiele mit Jungs, die spielen seit 7 Jahren in Ottawa. Waren noch nie mal annähernd an so einer Situation. Wir haben uns durch die harte Arbeit, haben wir uns da jetzt reingekämpft und haben eine Chance auf die Playoffs. Und das ist das, was wir wollten. Und jetzt geht es darum, dass wir bis zum Ende weiter Gas geben, dass wir ja hoffentlich einen Platz in den Playoffs schaffen können. Ich glaube fest daran. Ich glaube, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich selbstbewusst bin, aber auch das größte Vertrauen in die Mannschaft habe. Deswegen glaube ich daran, dass wir es dieses Jahr schaffen können.
Wie groß ist denn die Sehnsucht nach einem Playoff-Spiel? Du hast das gerade schon gesagt, Tim, die Playoff-Durchstrecke in Ottawa geht schon 7 Jahre, was eine sehr, sehr lange Zeit ist. Wie groß ist die Sehnsucht bei dir? Und gibt es auch Begleiteffekte davon? Ist vielleicht der Druck in der Stadt gerade deshalb auch größer als anderswo, wenn man nicht so lange nicht in den Playoffs war?
Ja, ich glaube, die Sehnsucht ist extrem, extrem groß. Die letzten 4 Jahre haben wir extrem viele Spiele gespielt, die eigentlich überhaupt nichts bedeutet haben, um es mal ehrlich so zu sagen. Wir meistens nach 30 Spielen wussten wir kommen wahrscheinlich eh nicht mehr in die Playoffs, außer wir gewinnen 42 Spiele oder 52 Spiele in Folge, was ja sehr unwahrscheinlich ist. Deswegen, die Sehnsucht ist extrem groß. Wir wollen der Stadt was zurückgeben für die Unterstützung, die sie uns auch gegeben haben in schweren Zeiten. Und für mich persönlich, ich glaube, für jeden Sportler gibt es nichts Größeres als um das größte Ziel, was man hat, zu kämpfen. Jeder bei uns in der Kabine will unbedingt einen Stanley Cup gewinnen. Ich glaube, jeder im Eishockey-Bereich will das. Von daher gibt es für einen Sportler, glaube ich, nichts Größeres, als dann um das Ziel zu spielen und in der Lage zu sein, sich in die Position gespielt zu haben, um das zu kämpfen dann.
Ja, es ist eine andere Frage jetzt. Also ich glaube auch, also von dem, was ich gesehen habe jetzt und vor allem, was die natürliche Entwicklung dieser Mannschaft angeht, vom Alter her und alles, glaube ich wirklich, dass Ottawa so weit ist, dieses Jahr auch diesen Schritt zu schaffen. Aber meine Frage an dich, Tim, ist, du bist an Nummer 3 gezogen worden nach Ottawa. An dem Tag des Drafts, hattest du eine Ahnung? Hattest du mit Nummer 3 gerechnet? Hattest du gedacht, das könnte früher oder später werden? Was war dein Gefühl? Wie sicher warst du dir, dass es Ottawa wird, oder hast du an was ganz anderes gedacht?
Um ehrlich zu sein, durch die ganzen Gespräche hatte ich eigentlich mit jeder Mannschaft ein echt gutes Gefühl. Also alle Gespräche sind sehr gut verlaufen. Ich hatte, also erster Overall war komplett raus, weil der Lafreniere, ja, über den wurde in ganz Kanada schon seit 5 Jahren gesprochen. Und da wurde jetzt nicht irgendwie drüber geredet, dass es sein könnte, dass ich vielleicht an erster Stelle gezogen würde. Aber desto länger die Saison in Mannheim auch gegangen ist, desto mehr Gespräche waren auch da, ob ich vielleicht an Stelle 2 gezogen werden könnte oder an 3. Also von daher war es so mehr oder weniger zwischen LA oder Ottawa, weil Ottawa hatte mir dann gesagt, dass ja, sie drauf warten, wen LA zieht und dann ja, die andere Entscheidung trifft. Also es war eigentlich so entweder LA oder Ottawa.
Also nur, dass du Bescheid weißt, ich war zu dem damaligen Zeitpunkt LA Scout, aber mir hat keiner zugehört.
Und dem Marco Sturm offensichtlich ja auch nicht.
Ja, das, ich weiß gar nicht, ob der Marco zu dem Zeitpunkt, der war, glaube ich, damals noch nicht da. Weiß ich jetzt gar nicht, aber ich war auch Pro Scout, also ich hatte mit dem Draft überhaupt nichts zu tun, ganz nebenbei.
Ja, sehr
Ich
kein
bin oft
Problem.
gefragt worden nach dem Tim, das muss ich zugeben, und anscheinend habe ich ihn nicht gut genug verkauft. Die haben mich auch viel nach Moritz Seider gefragt und da haben sie auch nicht zugehört. Also vielleicht sollte ich mir mal Gedanken machen.
Ja, eben. Der nächste
Ja.
in der NHL-Position bist mit Sicherheit du, Stefan. Da bin ich mir
Ja,
ganz
aber
sicher.
stell dir mal vor, LA hätte mir zugehört, dann hätten sie jetzt Mo Seider und Tim Stützle in der Mannschaft. Das wäre jetzt, glaube ich, nicht so verkehrt für LA.
Ja, wäre ein guter Stamm. So viel steht
Ja,
fest, ja.
so.
Jetzt schauen wir erstmal, dass wir das erste Playoff-Spiel vom Tim begleiten können. Da freuen wir uns, glaube ich, alle drauf. In ein paar Monaten sind wir schlauer. Was erwartest du dir denn, Tim, von deinem ersten Playoff-Spiel? Es sagen ja alle, Stanley Cup Playoffs, das ist nochmal eine komplett andere Welt.
Ja, ich meine, so weit sind wir noch lang nicht. Wir haben noch 32 Spiele zu spielen. Also da habe ich jetzt noch nicht so viel drüber nachgedacht. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass ja die Energie in der Stadt und ja auch also in der Arena und allem alles drumherum wäre extrem groß. Und ich glaube, dass die ganzen Fans extrem stolz wären. Und ja, wir hören jetzt schon jeden Tag, alle wollen, dass wir in die Playoffs kommen. Alle sagen, wie gut wir spielen. Aber ja, wir müssen einfach von Tag zu Tag gehen, dürfen gar nicht so viel vorausschauen, wie es denn hätte sein können. Weil wenn es am Ende nicht klappt, dann ja, dann ist scheiße. Und jetzt müssen wir halt einfach daran arbeiten, dass wir es irgendwie schaffen können.
Dann direkt auch nochmal die Frage an den Sportdirektor, Stefan.
Ja.
Du bist Kaderplaner, Architekt von solchen Mannschaften. Was würdest du denn sagen? Was müssten die Ottawa Senators noch machen vor der Trade Deadline, um ja nochmal einen Playoff-Push zu bekommen und dann erfolgreich in den Playoffs zu sein?
Gut, das ist immer schwer zu sagen in dem Sinne, was muss passieren. Ich meine, die eine Sache ist die, jedes Mal, wenn du jemanden neuen dazu holst, musst du im Endeffekt auch was anderes abgeben. Und also für mich ist Ottawa eine Mannschaft, die vor der Saison mit der Verpflichtung von Linus Ullmark, glaube ich, einen Riesenschritt gemacht hat, um sich auf der Torhüter-Position auch zu verstärken. Ich glaube, das war sehr, sehr wichtig. Und ansonsten ist das eine Mannschaft für mich, die einfach auch über die Jahre hinweg zusammengewachsen ist. Weil da sind, Tim hat es vorhin gesagt, da sind unglaublich viele Spieler dabei, die sehr ähnlich sind im Alter mit Batherson, Tkachuk, Norris, Sanderson, Chabot. Da sind, die Jungs sind zusammen groß geworden in dieser Liga. Und ob ich da jetzt von außen so viel verändern wollen würde und so viel Neues damit reinbringen möchte, das weiß ich gar nicht, ob das dann im Endeffekt der richtige Schritt ist. Weil, wie gesagt, du, deine Kabine, deine Chemie in der Kabine, die ist unglaublich wichtig. Und Fakt ist ja auch in der NHL, also du kennst mich, Ruppi, ich bin ein riesengroßer Fan von Kontinuität. Und ich glaube einfach, je weniger du verändern musst, desto besser. Deshalb glaube ich, dass das eine Mannschaft ist in Ottawa, die zusammenwächst. Gibt immer Veränderungen, das ist völlig klar, aber es ist eine junge Mannschaft, die zusammen jetzt diese Dinge durchmacht und zusammen auch diesen Erfolg haben möchte. Deshalb weiß ich gar nicht, ob ich persönlich jetzt so viel ändern würde.
Fragen wir doch einfach mal den Tim, was er sich noch wünschen würde und vor allen Dingen, was auch so eine Trade-Deadline für die Spieler oder die Mannschaft bedeutet. Das ist ja auch immer eine gewisse Chemie. Tim, du hast es selber schon gesagt, dass ihr sehr, sehr eng seid. Das heißt, du willst ja auch nicht, dass einer geht. Also, wie geht ihr mit diesem Thema Trade-Deadline um? Wie schwierig ist das für euch? Und wie gesagt, wenn du dir was wünschen könntest, was wäre es noch?
Ja, ich glaube, dass es immer extrem schwer ist. Ich meine, der Stefan weiß auch genauso gut. Ich glaube, Desto mehr Zeit man verbringt in der Mannschaft, desto mehr wächst man auch ein bisschen so als Familie zusammen. Und dann halt einen gehen zu sehen, ist immer nicht schön. Ist sogar bei mir so, wenn jetzt einer zum Beispiel wieder zurück in die AHL geschickt wird, was ja alles sehr schnell geht, dann ist es auch immer scheiße zu sehen. Aber nichtsdestotrotz habe ich, glaube ich, auch über die Jahre gelernt, dass alles extrem viel Business ist. Und ja, wir haben uns jetzt in eine Position gespielt, wo wir, glaube ich, allen gezeigt haben, dass wir oben mithalten können. Und ja, den Rest überlasse ich dem Management. Also ich bin extrem ja glücklich, wie wir als Mannschaft zusammengewachsen sind. Und ich gebe dem Stefan vollkommen recht. Ich glaube, dass es extrem weitergeholfen hat, dass wir als Jungs alle zusammen in der Liga gewachsen sind. Und egal, ob es jetzt gut oder schlecht gelaufen ist, wir haben eigentlich immer zusammengehalten. Und das ist auch eher selten. Oft passiert es, wenn man viele Jahre in Folge verliert oder es nicht in die Playoffs schafft, dass ja, dass dann jeder gegeneinander ist und keiner mehr so füreinander ist. Und ich glaube, dass wir das extrem gut gemanagt haben, dass wir alle zusammenhalten. Und von daher glaube ich, dass der Rest dann dem Management überlassen ist, wo er denkt oder wo sie denken, wo noch irgendwie Verbesserungen gemacht werden können. Aber ich glaube, dass jeder einzelne Spieler bei uns in der Mannschaft sich irgendwie einen Platz verdient hat.
Ist eigentlich schon ein perfektes Schlusswort. Jetzt kriege ich, glaube ich, bloß Probleme mit der NHL, wenn ich heute keinen Vergleich mit Tim Stütze und Leon Dreiseitel ziehe, so unangenehm der auch sein mag für euch zwei. Deswegen, ich frage den Tim besser erst gar nicht, sondern ich frage lieber mal den Stefan. Der Vergleich wird immer gezogen. Zwei deutsche Mittelstürmer, beide absolute Highroller, beide absolute Superstars, beide spielen Hauptrollen in ihren Mannschaften, sind die Gesichter der jeweiligen Franchise. Und wir wollen eins nicht vergessen, Leon Dreiseitel zählt zu den Besten dieser Welt und Tim Stützle hat in seinen ersten Jahren, verglichen mit den ersten Jahren von Leon, sogar noch besser gepunktet. Siehst du in Tim einen ebenbürtigen Leon, vielleicht sogar noch einen besseren?
Ah, das ist sehr schwer, weil ich muss ganz ehrlich sagen, was der Leon in den letzten 5 Jahren gemacht hat, ist, das haben wir in Deutschland von einem Deutschen so noch nie gesehen. Also ich jedenfalls nicht. Und deshalb ist das eine Latte, die sehr, sehr hoch liegt. Auf der anderen Seite muss man einfach sich die Fakten anschauen, dass Tim schneller in der NHL Fuß gefasst hat als Leon Dreiseitel und in den Jahren von 19 bis 23 auch besser gepunktet hat. Und auch eine größere Rolle innerhalb seiner Mannschaft gespielt hat als Leon. Also von daher sollte man nie sagen, ich glaube, wer einen Tim kennt und wer ihm auch jetzt in diesem Interview zuhört, wird ganz schnell feststellen, dass er ein extrem getriebener Sportler ist, der von sich selber nur das Beste erwartet und dafür auch bereit ist, alles zu investieren, egal ob das auf dem Eis ist oder neben dem Eis. Deshalb sollte es niemanden überraschen, wenn wir uns am Ende bei der Karriere hinstellen und sagen, das sind zwei komplett ebenbürtige Spieler oder der Tim hat sogar noch ein bisschen ein Stückchen besser abgeschnitten. Was natürlich aber sehr schwer ist, wenn man bedenkt, was ein Leon Dreiseitel zum jetzigen Zeitpunkt in seiner Karriere geleistet hat. Es ist, muss ich dir ganz ehrlich sagen, für mich als deutschen Eishockeyspieler und Manager in dem Sinne einfach nur eine wirklich schöne Frage, dass wir da überhaupt zwei Spieler haben, wo wir über sowas sprechen können. Und das macht mich stolz als jemand, der im deutschen Eishockey aufgewachsen ist. Und deshalb, wie gesagt, freut mich das einfach. Und ich würde niemals nie sagen, weil ich vom Tim, seit er 12 Jahre alt ist, eigentlich immer wieder überrascht worden bin, was er zu leisten imstande ist.
Da schauen wir auch weiterhin gerne hin. Tim, wie ist es mit dir und Leon? Wie eng ist euer Verhältnis? Und ja, lacht ihr manchmal zusammen über diese Vergleiche? Wie geht ihr damit um?
Leon und ich haben, glaube ich, ein sehr gutes Verhältnis. Immer wenn wir gegeneinander spielen, treffen wir uns nach dem Spiel, reden kurz. Aber ja, Leon war immer für mich da, seit meinem ersten Jahr in der Liga, seitdem ich gedraftet wurde. Ich konnte ihm alle Fragen stellen, war immer für mich da, hat immer ein offenes Ohr gehabt, egal bei was, und hat mir natürlich auch Tipps gegeben. Ich glaube, von einem Spieler wie Leon, ich glaube, Stefan hat es schon sehr gut gesagt, die Latte ist extrem hoch. Was er in den letzten Jahren ja so gemacht hat, ist schon, ja, macht einfach extrem viel Spaß zuzuschauen, und ich kann extrem viel von ihm lernen. Er ist auch durch so eine ähnliche Phase gegangen, wo alle immer gesagt haben, sein Defensivspiel ist nicht gut genug und dies und das. Und Leon ist auch einer, der, glaube ich, jeden Tag besser werden will. Und das hat er auch gezeigt. Ich glaube, der ist in meinen Augen jetzt einer der besten, ja, auch Defensivspieler der Liga. Nicht nur offensiv, sondern auch defensiv. Und ja, es macht einfach Spaß zuzuschauen. Und ich glaube, dass ich nicht mehr annähernd an seinem Level dran bin gerade. Und werde alles dafür tun, dass ich natürlich, ja, hoffentlich, ja, irgendwann auch mal so ähnlich spielen kann. Aber für mich geht es darum, dass wir ja, so viele Spiele wie möglich gewinnen können.
Dann würde ich sagen, ich schließe unser Gespräch, Tim, nochmal mit einer Frage, die so viel Tiefgrund hat, dass ich sie mir kaum stellen traue. Nein, Scherz beiseite. Was würdest du denn, nachdem wir es jetzt vom 12-jährigen Tim Stützle auch schon ganz kurz hatten? Die Spanne ist noch nicht allzu weit bei dir, aber ich finde die Frage trotzdem immer sehr interessant. Was würdest du denn, Tim, deinem 12-jährigen Ich raten?
Oh. Da muss ich kurz überlegen. Ich glaube, das ist ja, ich habe schon immer, ich glaube, das Wichtigste einfach war, immer Spaß zu haben. Ich glaube, das sage ich allen Kindern, Spaß zu haben, es zu genießen, dass wir Glück haben, ja, so einen Sport ausüben zu dürfen und ja, einfach Eishockey lieben. Ich liebe Eishockey immer noch. Ich schaue fast jedes Adler Mannheim Spiel, wenn ich nicht spiele, schau viel DEL, schau viel NHL und ich glaube, ja, das würde ich meinem 12-jährigen Ich sagen, das einfach immer beizubehalten und ja, das ist, glaube ich, so, ja, eishockey-technisch so, das ist, was ich sagen würde.
Tim, vielen lieben Dank für dieses Gespräch. Stefan, ich glaube, ich spreche für uns beide. Vielen lieben Dank, Tim.
Gerne, gerne.
Ich wünsche dir ganz viel Erfolg nach wie vor. Bleib vor allen Dingen so, wie du bist. Ich glaube,
Danke.
das ist auch ganz, ganz wichtig, aber da mache ich mir bei dir überhaupt keine Sorgen.
Danke.
Von mir auch vielen Dank, Tim. Alles Gute für den
Danke.
Rest der Saison und tu mir bitte noch einen Gefallen und sag deinem Assistenztrainer Nolan Baumgartner einen schönen Gruß von mir. Er ist ein
Ja.
ehemaliger Kumpel, also Mannschaftskollege und guter Kumpel von mir.
Ja, richtig aus, auf jeden Fall.
Danke dir.
Stefan kennt sie alle.
Ja, wenn man so alt ist wie ich, dann kommt es natürlich.
Ja.
Tim, ganz viel Erfolg für den Rest der Saison. Ich hoffe wirklich, wir sehen uns in den Playoffs 2025.
Ja, danke, dass ich da sein durfte.
Sehr, sehr gerne. Immer gerne, Tim. Mach's gut. Servus.
Ciao.
Stefan, Themawechsel. Es war ein Schock für alle deutschen Hockeyfans, würde ich mal sagen. Seattle schickt Philipp Grubauer über die Waivers in die AHL zu den Coachella Valley Firebirds. Kannst du diesen Move verstehen? Also ich musste dreimal hinschauen, ob das stimmt.
Puh, das ist schwer, kann ich den verstehen? Ja, den kann ich verstehen. Im Sinne davon, dass die Leistungen von Philipp in der letzten Zeit einfach nicht mehr dem entsprachen, was Seattle von einem Starting Goalie mit, sag ich mal, jetzt mit dem Geld, was sie in ihn investiert haben, eigentlich erwartet haben. Er hat jetzt in den letzten 1, 2, 3, 4 Jahren jedes Mal eine Save Percentage unter 90 gehabt, was eigentlich so mehr oder weniger, sage ich jetzt mal, die magische Grenze ist dafür, was das Minimum ist, was du erwartest. Und dieses Jahr war er bei 3,83 Gegentoren im Schnitt, 8,66 Save Percentage in 21 Spielen, hat 5 Spiele gewonnen, 15 verloren. Das ist ja, ich kann den Move verstehen als Mannschaft, ja.
Es ist natürlich so, wenn wir uns das mal anschauen, ich habe das mal ausgerechnet für die letzten Jahre oder für die NHL-Karriere von Philipp Grubauer. Die Zahlen, so wie du sie ausdrückst, die sprechen eine deutliche Sprache. Von 2012 bis 18 war er bei den Washington Capitals, 43 Siege, 2,29 Goals Against Average und 92,3% Fangquote bei 6 Shutouts. Wir wollen uns erinnern, er wurde auch Stanley Cup Champion 2018, also das war definitiv der Peak. Dann Colorado 2018 bis 21 in diesen 3 Jahren 66 Siege, 2,38 Goals Against und 91,8% bei 12 Shutouts. Also super Statistiken, war ja damals auch noch Vezina Trophy Finalist, wollen wir auch nicht vergessen. Und dann aber die Zeit in Seattle. Irgendwas ist da passiert. Seit 2021 54 Siege, 3,1 Goals Against und 89% Fangquote bei 4 Shutouts. Die aktuelle Saison hast du selbst schon angesprochen, da waren es nur 5 Siege. Das ist ja für dich auch immer diese wichtige und entscheidende Goalie-Statistik. Was ist passiert da? Glaubst du, ist es irgendwas in der neuen Franchise, irgendwas, was neben dem Eis nicht passt? Weil dass er es kann, hat er ja über Jahre bewiesen. Nochmal, Vezina Trophy Finalist, Stanley Cup Champion. Was ist da los? Weißt du da mehr?
Nein, also da weiß ich nicht mehr, um ganz ehrlich zu sein mit dir. Aber na gut, auf der anderen Seite musst du sagen, klar, er wird älter. Er ist 33 Jahre alt jetzt inzwischen, was natürlich in dem Sinne kein Alter ist. Aber es ist halt für einen Hockey-Torwart schon bisschen älter und klar, Seattle ist eine Mannschaft, die natürlich, er hat vorher in Colorado gespielt, hervorragende Mannschaft, in Washington gespielt, hervorragende Mannschaft mit dem Stanley Cup, er war immer in guten Mannschaften und jetzt Seattle ist halt nun mal nicht eine Top-Mannschaft und natürlich ist der Torwart dann auch Opfer davon, muss man ganz klar sagen und das hat halt zum jetzigen Zeitpunkt für ihn einfach auch nicht gepasst und Jerry Decord hat ihm den Rang abgelaufen als Nummer 1 und so ist das ab und zu. Aber er hat jetzt ein Spiel gemacht in Coachella in der American Hockey League, hat das Spiel gewonnen, hat einen Gegentorschnitt von 1,94 und Save Percentage von 9,31. Also auch da zeigt das natürlich wieder, dass er es kann. Es ist vielleicht ist es einfach eine Frage, sich das Selbstvertrauen zurückzuerarbeiten und wieder ja sich selber wieder zu finden ein bisschen und dann die Tür auf keinen Fall zu für ihn für eine Rückkehr in die NHL. Das auf keinen Fall. Aber er muss halt jetzt im neuen Spiel arbeiten und muss sein Selbstvertrauen zurückgewinnen und da muss Seattle davon überzeugen, dass er weiterhin, er hat noch 2 Jahre übrig in seinem Vertrag, glaube ich, dass er wieder zu seiner alten Stärke zurückfinden kann, um das zu tun, was sie von ihm erwarten.
Das ist ja genau die Frage, was verspricht sich der Verein von so einem Move? Weil im Endeffekt den Ersatzmann, den sie jetzt stattdessen geholt haben, Aleš Stečka heißt der junge Mann, 28-jähriger Tscheche, ist jetzt ja kein Prospect, dass du sagst, Mensch, da geben wir mal einem Jungen eine Chance. Der hat auch Zahlen gehabt, die in der AHL nicht wirklich überzeugend waren mit 3er Goals Against Average. Und dafür schickst du einen Franchise-Goalie, einen Stanley Cup-Champion und einen Vezina Trophy-Finalist in die AHL. Also ich hätte gesagt, so gehst du doch eigentlich mit einem verdienten und ausgezeichneten Spieler nicht um. Also was verspricht sich der Verein davon? Insbesondere, es gibt doch die Möglichkeit, dass du auch einen Spieler aus Formgründen oder nach einer Verletzung, dass er wieder reinkommt, kurz zu verleihen an deine AHL-Franchise. Aber sie haben ihn ja wirklich über den Waiver geschickt, nach dem Motto, ja, vielleicht holt ihn jemand anders.
Ich glaube, da gibt's halt Regeln. Ich meine, er war nicht verletzt, also kannst du ihn nicht wirklich in die American Hockey League schicken mit diesem sogenannten jetzt fällt mir der Name nicht ein. Wie gesagt, du konntest nicht, er war nicht verletzt, du musstest, wenn du ihn in die American Hockey League schicken willst, dann musstest du diesen Weg gehen. Natürlich brauchen wir nicht reden, tut das weh als Spieler, ist das eine Situation, die du dir nicht wünscht, vor allem natürlich als Veteran in seinem Alter mit den Verdiensten, die er hat, aber Fakt ist, dass die Realität im Profisport und wie gesagt nochmal seine Zahlen und seine Zeit in Seattle war bis jetzt einfach noch nicht gut und kann die noch gut werden? Klar, mit Sicherheit, aber dafür, wie gesagt, muss er jetzt zu seinem Spiel zurückfinden.
Da stellt sich auch gleich die Frage nach der Zukunft von Philipp Grobauer. Also ich kann mir vorstellen, bevor du jemanden über den Waiver schickst, wirst du ja wahrscheinlich probieren, ihn auch noch zu traden. Das ist bei einem durchschnittlichen Jahressalär von 5,9 Millionen US-Dollar gar nicht so leicht, selbst wenn du Salary Cap behältst. Und die Zahlen kommen ja auch noch mit dazu. Also was glaubst du denn, wo geht's hin für Philipp Grobauer? Kommt er diese Saison nochmal zurück in die NHL? Passiert noch was vor der Trade-Deadline? Oder haben wir am Ende einen Buyout im Sommer und einen Neuanfang in einer anderen Stadt?
Das ist wirklich sehr, sehr schwer zu sagen. Ich würde eigentlich davon ausgehen, dass vor allem, wenn er so weiterspielt in der AHL, dass er zurückgeht nach Seattle, dass er wieder eine Chance bekommt, bevor man den entscheidenden Schritt geht. Aber sicherlich, glaube ich, ist auch der Buyout im Sommer eine Option, über die in Seattle nachgedacht wird. Wie gesagt, ich bin da nicht in den Köpfen drin. Das muss man abwarten, wie das jetzt läuft. In den nächsten paar Wochen für Philipp Ich hoffe sehr, dass er, wie gesagt, zu seiner alten Stärke zurückfindet, dass er seinen Swagger zurückkriegt, wie man so schön sagt, und dann die letzten zwei Jahre in Seattle zu Ende spielen darf und kann. Aber es ist eine schwierige Zeit für ihn.
Das auf jeden Fall, ja. Stefan, bevor wir weitermachen mit dem nächsten Thema, kannst du nochmal bei deinem Mikro ein bisschen leiser drehen, was es sehr übersteuert und kracht richtig teilweise.
Okay, ich bin bei 6 jetzt. Hörst du mich?
Ich höre dich gut, ja.
Das ist Wahnsinn, ich bin auf 4. Also wenn ich noch einen weiter runter drehe, dann ist aus.
Oder aber es kommt auf jeden Fall sehr viel an. Vielleicht bist du auch zu nah am Mikrofon dran, das kann auch sein.
Ist es jetzt besser?
Ja, würde ich sagen.
Dann bist du weiter weggestellt, vielleicht hilft das.
Ja, perfekt.
Okay.
Tipptopp, dann machen wir genau da weiter. Trade-Alarm in der NHL, es ist eine ganz spannende Zeit, umso besser, dass wir einen DEL-Sportdirektor da haben, der sich jetzt, ja klar, in der DEL mit Trades jetzt vielleicht nicht zum täglichen Brot gehört, aber der natürlich weiß, was in der NHL abgeht, was sich die General Manager dabei denken und so weiter. Es gab 5 Trades jetzt seit unserer letzten Ausgabe, wir wollen jeden einzelnen davon kurz durchleuchten, Stefan, fangen an mit Trade Nummer 1, ich würde sagen, das war auch der Blockbuster-Trade, den es bislang gab. Und der hat gleich 3 Mannschaften involviert. Zu den Carolina Hurricanes kommt Mikko Rantanen, einer der Top-Torjäger in der National Hockey League, und ein Veteran mit Taylor Hall. Zu den Colorado Avalanche Martin Nečas, Jack Jury, 2 Stürmer also, und ein Zweitrunden-Pick für 2025. Und zu den Chicago Blackhawks ein Drittrunder 25, auch von Carolina. Und außerdem behalten die Blackhawks 9,25 Millionen US-Dollar von Rantanens Gehalt ein. Wer ist Gewinner für dich?
Ehrlich gesagt, für mich wird das sehr viel darauf ankommen, ob Carolina in der Lage ist, Mikko Rantanen nach der Saison langfristig zu binden. Mikko Rantanen geht in den Sommer als unrestricted free agent. Natürlich gehe ich davon aus, dass es vor diesem Trade Gespräche gab im Sinne von einer automatischen Vertragsverlängerung für ihn in Carolina. Ich muss jetzt aber bei Carolina natürlich ihre Vergangenheit mit ins Spiel bringen. Sie haben letztes Jahr einen riesen Trade gemacht für Jake Guentzel und haben es auch nicht geschafft, ihn darüber hinaus zu behalten. Carolina ist in einer Situation, wo sie glauben, ihr Fenster, sage ich jetzt, wie man so schön sagt, ihr ist offen, um wirklich für den Stanley Cup mitzuspielen. Sie glauben, sie sind eine Mannschaft, die gut genug ist, vor allem jetzt mit Rantanen dazu, um den Stanley Cup zu gewinnen. Sie haben gesagt, okay, wir gehen jetzt volles Risiko, haben im Endeffekt, um ganz ehrlich zu sein, jetzt nicht so viel hergegeben. Marty Nečas hat eine tolle Saison gespielt bis jetzt, ganz klar, ist aber natürlich kein Mikko Rantanen-Typ-Spieler. In die Kategorie kommt er noch nicht. Ich weiß auch nicht, ob er da irgendwann mal hinkommt. Und sie haben nicht wirklich viele Draftpicks abgegeben dafür und auch keine ihrer Top-Prospects abgegeben dafür. Also es ist ein gewagter Trade, den Carolina hier gemacht hat, aber wie gesagt, sie wollen dieses Jahr unbedingt gewinnen. Ob sie dann im Endeffekt als großer Gewinner dieses Trades rauskommen, hängt für mich davon ab, ob Mikko Rantanen über die Saison hinaus in Carolina bleibt.
Das ist die spannende Frage, weil für eine Laie wäre es dann plötzlich gar nicht mehr so günstig, wenn er dann bloß noch ja im Endeffekt von Februar bis ja wann auch immer die Saison für die Hurricanes dann endet, da ist. Dann, glaube ich, war es schon ja hochpreisig, was sie da hingelegt haben. Wenn er verlängert, war es sehr, sehr günstig. Also ich glaube wirklich, dass das davon auch abhängt. Rantanen ja einer der absoluten Top-Torjäger auch in der Liga. Aber es ging plötzlich alles sehr, sehr schnell, Stefan. Also selbst Mikko Rantanen hat gesagt, er war erstmal schockiert, dass es passiert ist. Hat sich Rantanen und sein Agent da bei den Avs ein Stück weit verpokert? Ich meine, sie hätten ja keine Notwendigkeit gehabt, ihm vor der Trade-Deadline im März abzugeben, und plötzlich ging es super schnell. Also es schien ja fast so, als würden die auf keinen grünen Zweig mehr kommen.
Ja, ich glaube, es hat auch viel damit zu tun, was sie im Endeffekt für Mikko Rantanen zurückbekommen haben mit Nečas, einem Spieler in dem Alter, der wirklich auch ja ein Top-Spieler in der Liga ist, der dieses Jahr teilweise sogar der Top-Scorer der Liga war. Ich glaube, es hat viel damit zu tun gehabt. Und ich habe mir viele Sachen angehört über diesen Trade, viele Podcasts auch angehört aus Amerika. Ich glaube, dass das also das ist meine Meinung, dass das im Endeffekt eine finanzielle Entscheidung der Colorado Avalanche war, indem sie sich gesagt haben, okay, unsere Zukunft sieht so aus. Nathan MacKinnon, unantastbar, verdient, glaube ich, 12,6 Millionen. Der ist hier, der bleibt hier, steht nicht zur Debatte. Und wir wissen, dass, ich glaube, in 2 Jahren Cale Makar einen neuen Vertrag braucht. Cale Makar wird mit hundertprozentiger Sicherheit den höchst dotiertesten Vertrag in der Geschichte für einen NHL-Verteidiger unterschreiben. Wir werden in der Zeit der Salary Cap in den nächsten 3 Jahren steigt um fast 25%, was unglaubliche Summen sind. Wir reden bei Cale Makar von einem Vertrag Minimum 15 Millionen im Jahr. Und ich glaube wirklich, dass Denver die Entscheidung getroffen hat, dass sie nur 2 Spieler dieser Kategorie in ihren Reihen haben können und wollen aufgrund der Finanzen. Wenn du Mikko Rantanen seinen Marktwert bezahlst, dann bist du auch irgendwo bei 13, 14 Millionen Dollar pro Saison. Selbst wenn er als Schnäppchen da bleibt, bezahlst du ihm mindestens 12,5 Millionen und dann hast du auf einmal 3 Spieler bei 12, 13, 14 im Falle von Cale Makar dann wahrscheinlich 15 Millionen Dollar und dann kommst du in die Situation und Phase, wo du einfach nicht mehr genügend übrig hast und genügend Flexibilität hast für den Rest deines Kaders. Ich glaube, das war im Endeffekt der ausschlaggebende Punkt dafür, dass Colorado diesen Move gemacht hat. Und ich bin auch 100% ehrlich und ich möchte nicht, dass sich das respektlos anhört, aber Mikko Rantanen ist ein Power Forward. Er ist in den letzten 5 Jahren einer der Top-Spieler in der NHL, was das Scoring angeht. Weil er ist ein sehr körperintensiver, großer, schwerer Spieler. Diese Sorte Spieler, die haben, muss man wirklich sagen, einfach im Endeffekt eine schwierigere Zeit, lange auf so hohem Niveau zu spielen, weil sie einfach körperlich mehr investieren. Und vielleicht war Colorado auch an einem Punkt, wo sie gesagt haben, sie glauben nicht, dass das Investment von, sage ich jetzt mal, 13 Millionen Dollar für 8 Jahre für Mikko Rantanen ein intelligenter Move war. Und deshalb haben sie diesen Trade gemacht.
Nochmal ein ganz anderer Blickwinkel auf die ganze Sache. Wie siehst du denn die Avalanche jetzt aufgestellt für den Playoff-Run? Ich meine, Martin Nečas ist ein hochtalentierter Verteidiger, wollte ich jetzt schon sagen, hochtalentierter Stürmer natürlich, der auch direkt im ersten Powerplay untergekommen ist. Klar, Rantanen wird jetzt für den Playoff-Run fehlen. Die Avalanche will ja auch auf einen Titel gehen, zweifelsohne. Wie siehst du Colorado jetzt aufgestellt für den Rest der Saison? Ich bin mir nämlich sicher, da wird noch irgendwas passieren, oder? Die werden noch einkaufen.
Ich glaube, dass da noch was passieren wird, ja. Ich glaube nicht, dass sie fertig sind, aber ich bin auch ehrlich mit dir, ich sehe Colorado nicht als Titelfavoriten in dem Sinne. Ich glaube, dafür sind im Westen ein paar Mannschaften zu stark. Ich halte Edmonton, Vegas, Winnipeg für besser und glaube nicht, dass Colorado dieses Jahr das Zeug dazu hat, den Stanley Cup zu gewinnen. Es ist immer schwer zu sagen, wenn du 2 Spieler von der Klasse eines MacKinnon und eines Makars hast, dann kann viel passieren. Aber ich glaube, es fehlt ihnen an Tiefe. Ich glaube, sie haben nie wirklich nach dem Abgang von Nazem Kadri die Position des zweiten Centers gefüllt. Casey Mittelstadt ist ein guter Eishockeyspieler, aber ich glaube nicht die Sorte oder die Klasse Eishockeyspieler, die du brauchst in der zweiten Mittelstürmerposition, um Stanley Cups zu gewinnen. Und ich glaube, wenn sie da nicht noch was tun, dann sehe ich Colorado nicht in einer Position, wirklich ganz oben mitzuspielen.
Ich glaube auch Mittelstadt wird einer dieser Trade-Chips sein, wenn man jetzt Richtung Trade-Deadline geht, also einer, der wahrscheinlich noch abgegeben wird. Schauen wir auf Trade Nummer 2. Auch der hat die Liga aufgeschüttelt, war in der Nacht von Freitag auf Samstag. Die New York Rangers haben einen Spieler, den sie damals gedraftet hatten, zurückgeholt mit JT Miller. Der stand ja bei den Vancouver Canucks lange auf dem Trade-Block, um es mal so zu sagen. Miller kommt zusammen mit einem Offensivverteidiger, Erik Brännström, und mit einem Verteidigertalent Jackson Dorrington von den Vancouver Canucks. Und stattdessen wechselt nach Vancouver ein talentierter Mittelstürmer mit Philipp Hedel und ebenfalls ein Verteidiger-Talent mit Victor Mancini und ein Erstrunden-Pick, Top 13 Protected. Heißt, sollten die Rangers so abschließen, dass sie unter den ersten 13 picken 2025, dann gehört dieses Pick den Canucks. Sollte das nicht der Fall sein, also später als 13, dann wechselt das für 2026, also ein Jahr zurück. Auch da die erste Frage an dich, Stefan. Wer hat diesen Trade gewonnen?
Wow, auch wieder ganz schwierig. Also auf der einen Seite, glaube ich, hat New York den besten Spieler bekommen in dieser Situation. JT Miller hat in den letzten paar Jahren wirklich Top-Eishockey gespielt. 99 Punkte, 82 Punkte, 103 Punkte. Sie haben also mit Sicherheit den besten Spieler bekommen in diesem Trade. Auf der anderen Seite kann ich in Vancouvers Fall nur sagen, sie haben gewonnen, weil sie endlich ihr Problem gelöst haben, was ja wirklich ganz offensichtlich war. Und das war der Fakt, dass es einfach nicht mehr funktioniert hat, dass die Kabine so zerstört war, aus was für Gründen auch immer, das werden wir wahrscheinlich nie rausfinden. Und es wird unfassbar viel spekuliert, aber zu viele Aussagen von Leuten, die in dieser Organisation arbeiten, über die letzten paar Wochen hinweg, haben einfach gezeigt, dass ja, es ist keine von den Medien ausgedachte Geschichte, es wird nicht schlimmer gemacht, als es ist, sondern es ist genauso schlimm, wie alle vermutet haben. JT Miller und Elias Patterson können nicht in derselben Mannschaft spielen. Wir haben die Vancouver Canucks dieses Jahr, ja, im Endeffekt zerstört, ihre Chancen zerstört, auf dem, was sie in der letzten Saison gemacht haben, aufzubauen, aufgrund ihrer persönlichen Situation, was auch immer diese persönliche Situation ist. Aber Vancouver hatte keine andere Wahl und hat im Endeffekt, glaube ich, das Beste aus einer sehr schlechten Situation gemacht. Deshalb sind beides Gewinner für mich hier. JT Miller ist ein guter Eishockeyspieler, der den New York Rangers weiterhelfen kann. Und Vancouver kann sich endlich wieder auf Eishockey konzentrieren und kann sagen, okay, gut, jetzt ist dieses Problem vorbei. Der Rest der Spieler, der dort geblieben ist, muss jetzt natürlich zeigen, dass nicht sie das Problem waren. Oder vor allem ein Elias Patterson muss jetzt zeigen, okay, gut, Vancouver hat die richtige Wahl getroffen, indem sie mich behalten haben. Und jetzt muss ich wirklich einen Gang nach oben schalten.
Ich glaube auch, Vancouver hat da in Ruhe investiert, um so zu sagen. Also endlich mal Ruhe, endlich mal wieder vernünftiges Arbeiten. Sie haben ja, was man so hört, aus dem Dunstkreis der Canucks auch Elias Patterson direkt wieder runtergenommen von der Verkaufsliste. Also momentan schaut man nicht, dass man ihn los wird. Gleichzeitig sind noch so viele andere drauf, ne? Also auch ein Brock Besser könnte abgegeben werden, um es mal so zu sagen. Also da könnte noch einiges passieren in Vancouver. Auf der anderen Seite, JT Miller jetzt zu den Rangers, ist ja eigentlich genau der Spieler, den sie auch gebraucht haben. Sie haben ja mit Jacob Trouba ein bisschen früher in dieser Saison ihren Leader und Kapitän abgegeben. Und irgendwas hat da richtig gefehlt in New York. Jetzt haben sie wieder einen Führungsspieler, der Verantwortung übernimmt, der auch gleich bei seinem Debüt, also bei der Rückkehr, einen Doppelpack geliefert hat. Also das ist alles sehr, sehr vielversprechend. Glaubst du, dass jetzt nochmal eine neue Zeitrechnung beginnen kann während der Saison bei den New York Rangers?
Es kommt immer darauf an, glaube ich, was du als neue Zeitrechnung, was sind die Ziele der New York Rangers? Ich glaube, die New York Rangers, klar, deren Ziel ist Stanley Cup. Deren Ziel ist Minimum Eastern Conference Final. Und du musst in New York auch, wie gesagt, verkaufen, dass du ganz oben mitspielen willst. Ich glaube nicht, dass sie dafür gut genug sind, sage ich ganz offen. Ich glaube, dafür fehlt es wirklich an einigen Sachen. Ich glaube, auch intern gibt es ein paar Situationen in New York, die einfach die Probleme sind. Die Spieler haben mitbekommen, wie Chris Drury seine Arbeit machen will. Das ist nicht immer, nett für die Spieler. Die Situation mit Trouba hat doch für viel Lärm gesorgt in New York, die Art und Weise mit dem Captain, sage ich jetzt mal, umgegangen ist. Und von daher ist es natürlich ein bisschen schwierig. Ich glaube nicht, dass sie gut genug sind, um aus dem Osten rauszukommen. Dafür halte ich Florida zum Beispiel für zu stark, auch jetzt Carolina für zu stark. Und wie gesagt, die Frage ist, was sind die internen Ziele der New York Rangers, und nur sie können dann im Endeffekt nach der Saison sagen, ob sie zufrieden sind damit oder nicht.
Also ich glaube, Ziel wird auf jeden Fall sein, Playoffs und Stanley Cup, nach dem Selbstverständnis der Rangers. Aber es brodelt ja weiterhin. Also es haben zwei Spieler mehr oder weniger öffentlich gemacht, dass sie in New York verrotten. Also dass sie da nicht weiterkommen, dass sie jetzt eigentlich mal eine Luftveränderung brauchen. Das ist Verteidiger Zach Jones und das ist Stürmer Jimmy Weezy. Also ich glaube auch, dass New York noch sehr aktiv sein wird in den nächsten Wochen und da noch den einen oder anderen Trade einfädeln wird, weil irgendwas scheint bei den Rangers tatsächlich überhaupt nicht zu stimmen, weil sonst hätten sie, glaube ich, echt auch besser abgeschnitten oder würden jetzt schon in der Tabelle besser dastehen.
Mit Sicherheit sogar. Du darfst auch nicht vergessen, die New York Rangers haben Chris Kreider gesund auf die Tribüne gesetzt hier am Anfang der Saison. Das sind so Dinge, das vergisst du als Spieler nicht. Wenn du über 10 Jahre für eine Organisation spielst, wenn du 50 Tore in einer Saison geschossen hast und dann auf einmal in einer Saison, nur weil es nicht so gut läuft für die ganze Mannschaft, man dich gesund auf die Tribüne setzt, das hinterlässt Narben, sowas. Und ich glaube, dass es in New York einiges zum Aufarbeiten gibt.
Ja, das glaube ich allerdings auch. Schauen wir auf Trade Nummer 3. Zwischen den Vancouver Canucks und den Pittsburgh Penguins nach Vancouver, die ja sehr aktiv waren in den letzten Tagen, ein Verteidiger mit Marcus Patterson und ein Stürmer mit Drew O'Connor. Nach Pittsburgh stattdessen Danton Heinen, Bottom Six Stürmer, und Vincent Desharnais, großgewachsener Verteidigerhühne, dazu noch ein Talent im Sturm, Melvin Fernstrom. Und das Erstrunden-Pick, was sich die Vancouver Canucks eigentlich von den New York Rangers gesichert hatten. Ihr erinnert euch, dieses Top 13 Protected First Round Pick. Gewinner, für mich ist es glasklar, für dich auch?
Ja, also für mich sind die Gewinner, wenn, da musst du aber tiefer schauen. Für mich ist der Gewinner Pittsburgh, weil sie Geld frei gemacht haben, weil sie sich mehr Draftpicks besorgt haben. Das ist so ein bisschen untergegangen, aber die Pittsburgh Penguins haben in den nächsten 3 Jahren 29 Draftpicks. Und davon, glaube ich, über 75% in den ersten 3 Runden. Pittsburgh ist auf dem Weg, umzubauen, jünger zu werden, Rebuild, wie man es auch nennen will, und das zu machen in einer Art und Weise anscheinend, in der auch Sidney Crosby mit an Bord bleibt. Und deshalb glaube ich, für die Zukunft der Organisation, für mich ist Pittsburgh hier jemand, die einfach gemacht haben, was sie für richtig halten. Und da kann ich dann ist es immer schwer zu sagen, Gewinner, Verlierer. Das ist, Pittsburgh hat andere Ziele als Vancouver dieses Jahr.
Aber was ist das Ziel von den Vancouver Canucks? Also erstmal gebe ich dir recht, ich würde sagen, die Penguins sind turmhohe Gewinner bei diesem Trade, weil im Endeffekt Marcus Patterson ist jetzt ein eher defensiv orientierter Verteidiger, der das in der eigenen Zone auch sehr gut macht, aber hilft dir halt, würde ich sagen, relativ wenig nach vorne, und sie haben ja mit Brännström in dem anderen Trade schon einen Offensivverteidiger auch hergegeben. Also das ist Nummer 1. Nummer 2, dieses Top 13 Protected Pick ist doch eigentlich viel zu teuer dafür. Und was haben die Vancouver Canucks eigentlich vor? Weil das, was sie machen, einen Erstrunder herzugeben, das klingt doch überhaupt nicht nach einem Rebuild.
Ich muss es dir ganz ehrlich sagen, im Augenblick kann ich nicht wirklich verstehen, was Vancouver vorhat. Sicherlich nochmal, sie haben eine unfassbar schwierige Situation gehabt oder haben sie immer noch, für die sie eigentlich in dem Sinne nichts dafür können. Wenn zwei Spieler dieses Kalibers einfach ums Verrecken nicht miteinander klarkommen und dir mehr oder weniger wirklich deine Kabine, deine ganze Organisation zerstören, dann musst du was machen. Und dann musst du ab und zu auch was machen, eben was jetzt nicht optimal ist für deine Organisation. Aber wie gesagt, den Weg, den sie jetzt gehen wollen, letztes Jahr noch wirklich eine sehr, sehr gute Saison und jeder hat gedacht, okay, so geht's jetzt weiter. Ich weiß es nicht wirklich. Ich kann den Weg der Vancouver Canucks im Augenblick nicht wirklich nachvollziehen. Man wird abwarten müssen, glaube ich, was sich im Sommer dort tut. Also eins ist ganz klar, Quinn Hughes macht keinen Rebuild mit. Das hat er ganz offen und ehrlich gesagt. Er hat gesagt, das ist ganz einfach. Wenn ihr wirklich hier anfangen wollt, alles abzugeben und ein Rebuild startet, dann ohne mich. Und das ist, glaube ich, eine Situation, das ist die nächste große Gefahr, einen Spieler wie Quinn Hughes abzugeben oder zu verlieren, das ist ein GM-Killer. Also da kannst du dann eigentlich kurz nach Hause gehen danach.
Ja, vor allem würde Vancouver dann ja wieder bei Null starten. Also wie gesagt, Brock Besser ist ja kurz vorm Verkauf, Miller ist schon weg, Patterson haben sie auch noch nicht, wie sagt man, komplett ausgeschlossen, dass er noch geht in dieser Saison. Mhm. Und wenn dann auch noch Quinn Hughes geht, auch bei den Torhütern scheint sich ja vielleicht noch irgendwas zu tun. Also dann starten die Canucks tatsächlich wieder bei Null.
Ja, absolut. Und das wird sehr schwierig. Das ist ein sehr, Vancouver ist ein sehr anspruchsvoller Markt. Das sind Fans, die hohe Erwartungen haben an ihre Organisation und Jimmy Rutherford und Patrick Alvin müssen sich jetzt ein bisschen was einfallen lassen, um den Leuten da zu verkaufen, was ihr Plan ist, sage ich jetzt mal.
Schauen wir auf Trade Nummer 4 zwischen den Calgary Flames und den Philadelphia Flyers. Nach Calgary wechseln zwei Stürmer, Joel Farabee und Morgan Frost. Und nach Philadelphia gehen mit Andrei Kuzmenko ein Stürmer. Dann haben wir Jacob Pelletier, ein Zweitrunden-Pick und ein Siebtrunden-Pick. Ich würde es kurz zusammenfassen. Calgary will es wissen. Für mich ja Überraschungsmannschaft, dass die überhaupt um die Playoffs mitspielen, die hätte ich sehr weit unten erwartet. Also die scheinen jetzt nochmal richtig für den Playoff-Push zu investieren. Und Philadelphia holt sich Talent, Picks und mit Kuzmenko eine Wundertüte, ist dadurch vielleicht besser für die Zukunft aufgestellt. Wie siehst du den Trade?
Ein haushoher Gewinner für mich Calgary, weil sie mit Farabee und Frost, mit zwei Spielern, die 4 und 25 Jahre alt sind, einfach Jungs holen, die auf dem Sprung sind in die Blüte ihrer Karriere. Die mehr oder weniger auch Calgary der Organisation zeigen, passt auf, es ist ein Zeichen des Managers an die Mannschaft, zu sagen, ich respektiere und freue mich darüber, was ihr dieses Jahr geleistet habt, und hier ist Hilfe, um das Ganze noch einen Schritt weiterzuführen. Und ich glaube deshalb, ein super Move von Conroy in Calgary, weil er sich zwei gestandene junge NHL-Spieler dazu geholt hat, für die er relativ wenig abgegeben hat.
Dann schauen wir auf Trade Nummer 5 zwischen den Dallas Stars und den San Jose Sharks. Nach Dallas geht mit Mikael Granlund ein mobiler Center oder auch Winger. Er kann ja beides spielen, stark am Face-Off-Kreis, sehr mobil und schnell, läuft allerdings auch aus, und mit Cody Ceci ein Verteidiger. Und nach San Jose wechseln dafür einen Erstrunden-Pick 2025 und dann entweder einen Drittrunder oder einen Viertrunder. Hängt davon ab, ob die Dallas Stars ins Stanley Cup Final kommen. Kommen sie dahin, wird es ein Drittrunder. Schaffen sie es nicht, wird es dann nur ein Viertrunder für die Sharks. Klassischer Rebuilding-Move von den Sharks, würde ich sagen. Wieder Picks für Players.
Absolut.
Ich kann es ein Stück weit verstehen. Andererseits stellt sich mir halt auch immer die Frage, irgendwann musst du doch bei deinem Rebuild auch mal auf gestandene Spieler setzen. Also ich vergleiche das immer mit so einer Tomatenpflanze. Du brauchst doch irgendwann mal diese Stange in der Mitte, an dem sich die Talente dann rumranken und sich weiterentwickeln und wachsen können. Sie geben nach wie vor ab, die San Jose Sharks. Also
wie ist das mit Trade? Du musst überlegen, was sie abgeben. Sie geben mit Michael Granlund einen Spieler ab, dessen Vertrag ausläuft. Und ich bin mir sicher, dass sie mit ihm gesprochen haben, und wahrscheinlich hat er ihnen signalisiert, dass er null Interesse hat, einen neuen Vertrag dort zu unterschreiben. Er ist 32 Jahre alt und hat wahrscheinlich keine Lust mehr auf Rebuild. Und wird sich gedacht, und jetzt kommt er nach Dallas in eine Organisation, die ganz klar das Ziel haben, dieses Jahr den Stanley Cup zu gewinnen, die auch gut genug sind, um dieses Jahr den Stanley Cup zu gewinnen. Und er persönlich erhofft sich natürlich eine Situation, in der er sagen kann, ich war ein absolut wichtiger Baustein einer Mannschaft, die hoffentlich den Stanley Cup gewinnt oder bis ganz zum Schluss mitspielt, um dadurch seinen Marktwert natürlich zu stärken und sich in eine bessere Position zu bringen für den Sommer, wenn er Free Agent ist mit 32. Und wie gesagt, mit 32 dann nochmal einen langfristigen Vertrag in San Jose zu unterschreiben, ist halt so eine Sache, wo du dir sagst, ja gut, ich weiß aber, dass ich hier aller Voraussicht nach die nächsten 3 bis 4 Jahre keine Chance habe auf Playoffs oder auf Stanley Cups oder sonst irgendwas, und das würde er nicht wollen. Und deshalb ist es für San Jose ein extrem guter, smarter Move, diesen Spieler jetzt für einen Erstrunden-Pick abzugeben, weil du, wie gesagt, dich so neu aufstellen kannst. Du musst wirklich erst ein gewisses Level erreichen, sage ich jetzt mal, in San Jose, um für die Top Free Agents im Sommer interessant zu werden. Und da sind sie eben zu diesem jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Die Zeit wird kommen. Die Zeit wird kommen, dass Top Free Agents anklopfen und sagen, hey, ich möchte gerne mit Matlin Celebrini oder Will Smith zusammenspielen. Diese Zeit wird kommen, aber sie ist noch nicht da.
Wir haben jetzt über Granlund schon geredet, da hat Dallas schon durchblicken lassen, mit dem können sie sich auch vorstellen zu verlängern, jetzt über den Sommer hinaus. Aber mit Cody Ceci haben sie einen Verteidiger verpflichtet, der plötzlich dringend gebraucht wird. Das ist Miro Heiskanen verletzt, das ist Nils Lundqvist verletzt. Also sie haben jetzt auch dringend einen Verteidiger gebraucht. Also machen wir einen Strich drunter, Win-Win für beide, oder?
Ich glaube schon. Das ist so ein typischer Trade um die Jahreszeit für die eine Mannschaft, die dieses Jahr gewinnen will, und die andere Mannschaft, die weiß, dass sie einfach noch weit, weit davon entfernt ist und die versucht, sich über Draftpicks junge Spieler dazu zu holen, um zu wachsen. Das ist ein guter Trade für beide Mannschaften.
Dann wechseln wir nochmal das Thema und sagen Kickstart My Heart. JJ Peterka mit seinem ersten NHL-Hattrick in der vergangenen Woche. Man muss erklären, Kickstart My Heart ist die Tormusik, die gespielt wird, wenn JJ trifft. Aber er lässt ja momentan auch richtig Kraft machen. Eine Scoring-Serie von 3 Spielen, 4 Tore, 2 Assists in diesem Zeitraum. Und darunter, wie gesagt, der erste Hattrick seiner NHL-Karriere. Das ist passiert beim 7-2 gegen die Boston Bruins am 28. Januar. Peterka hatte damals ein 4-Punkte-Spiel. Und eine +6 und das genauso wie sein Teamkollege Tage Thompson. Also die haben beide einen doppelten Hattrick in einem Spiel geschafft. Und es scheint, als ob da irgendwas passiert gerade bei den Sabres. Denn diese Reihe liefert richtig gut ab. Heißt Peterka, Jiří Kulik als Center und Tage Thompson als Außen. Für JJ allen voran, Stefan, erstmal ein schöner Meilenstein für ihn. Wie siehst du ihn in letzter Zeit? Ich finde, er hat wirklich nochmal draufgepackt.
Nein, in den letzten 10 Spielen hat er wirklich gut gespielt, hat gut gepunktet. Die Sabres spielen 500 Eishockey, sprich haben 5 der letzten 10 Spiele gewonnen. Und mehr gut, sie sind jetzt ist es eine Saisonphase, wenn sie wirklich die minimalen Chancen, die sie noch haben, sage ich mal, auf die Playoffs wahren wollen, dann müssen ihre besten Spieler einfach vorangehen. Und ihre besten Offensivspieler in diesem Fall sind nun mal Tage Thompson und JJ Peterka. Und sie tun das im Augenblick. Wie gesagt, er hat 6 Punkte in seinen letzten 3 Spielen, 11 Punkte in seinen letzten 10 Spielen. Es ist das, was er tun muss als Top-Stürmer in Buffalo, um auch zu zeigen, Leute, hört zu, wir wollen unsere Chance wahren. Und gut, auch JJ war ja dieses Jahr schon mal in der Gerüchteküche, was Trades angeht und alles. Und ich glaube, er will zeigen, dass, hey, wenn wir hier zusammen was erreichen wollen, dann wäre es besser, ihr behaltet mich, weil ich ein wichtiger Bestandteil dieser Organisation bin und auch auf Jahre hinweg sein möchte. Fakt ist aber, dass auch in Buffalo irgendwann jetzt was passieren muss. Dieser nächste Schritt muss getan werden. Wir sind jetzt, glaube ich, bei 14 Jahren ohne Playoffs. Jedes Jahr geht man in die Saison und startet wieder mit dem Gedanken, okay, jetzt ist es endlich soweit. Und der Fakt ist, die Buffalo Sabres sind mit Abstand letzter in der Eastern Conference. Sie haben zwar rein rechnerisch noch die Chance, aber sie werden die Playoffs auch dieses Jahr wieder nicht erreichen. Sie werden auch wieder sehr früh draften dieses Jahr. In Buffalo muss irgendwas passieren, auch um die Mentalität der Organisation zu ändern. Es muss irgendwann mal der nächste Schritt gemacht werden.
Und bevor der eingeleitet wird, könnte ja vor der Trade-Deadline noch richtig was passieren. Die ersten Gerüchte schießen schon ins Kraut. Unter anderem dabei ein First-Overall-Pick mit Owen Power, der nicht mehr unverkäuflich ist. Und auch Dylan Cousins, ein Stürmer, der momentan gefühlt bei jeder Franchise in der Liga gehandelt wird. Für was würdest du die beiden hergeben? Oder gibst du die überhaupt her? Also jemand wie Owen Power, das würde mich schon wundern.
Also ich sag's dir ganz offen, wenn ich mir die Vergangenheit, die letzten paar Jahre der Buffalo Sabres anschaue und wenn ich sehe, wer in Buffalo alles hergegeben wird und was dann daraus wird, dann wäre ich ganz, ganz vorsichtig, ob ich Dylan Cousins oder Owen Power abgebe. Wir reden hier über Sam Reinhart, Stanley Cup Gewinner mit Florida, Jack Eichel, Stanley Cup Gewinner mit Las Vegas, ich weiß nicht, wer noch, O'Reilly, Stanley Cup Gewinner mit St. Louis, nachdem er abgewonnen. Also ich wäre ganz, ganz vorsichtig, was ich weiter abgebe, weil irgendwie muss man sagen, ist es ja doch so, dass viele, viele Spieler, wenn sie Buffalo verlassen, wirklich endlich ihr Potenzial erfüllen und den Schritt gehen, den man von ihnen erwartet hat. Man muss sich wirklich Gedanken machen, warum ist es so? Warum geht es jedem Spieler besser, wenn er aus Buffalo weggeht? Das sind, glaube ich, die Fragen, die dort beantwortet werden müssen. Und die wie gesagt, die größte Frage sind, weil diese Trades haben viele GMs ihren Job gekostet über die vergangenen Jahre und sind auch einfach ja, ein schlechtes Zeichen für die Organisation. Ich meine, du hast drei Spieler, die Buffalo verlassen haben und dann den Stanley Cup gewinnen und inzwischen mit Sam Reinhardt und Jack Eichel mit zu den Besten gehören, was die Liga zu bieten hat. Und wenn du dir alle diese Spieler heutzutage im Trikot der Buffalo Sabres vorstellen würdest, dann wäre da die Situation mit Sicherheit auch anders. Also man muss sich fragen, grundsätzlich fragen, was stimmt in der Organisation der Buffalo Sabres nicht?
Das werden sie hoffentlich auch tun im Sommer. Du hast die lange Durststrecke angesprochen. Also Buffalo wartet schon extrem lange und die Wartezeit scheint, zumindest wenn man jetzt auf die Tabelle schaut, auch weiter zu gehen. Last but not least, Stefan, noch ein buntes Thema zum Abschluss. Wie heißt Utah in der nächsten Saison? Also der Utah Hockey Club hat sich auf drei Namensfinalisten jetzt geeinigt. Das Ganze soll mit einem Fanvote dann abgestimmt werden. Und schon nach dem ersten Tag dieses Votings gab es bereits einen Wechsel. Utah Wasatch, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, das ist eine Gebirgskette der Rocky Mountains, die wohl rund um Salt Lake City liegt, ist direkt wieder rausgeflogen. Also der Name wird's nicht und dafür sind die Utah Outlaws mit reingekommen. Heißt, wir haben noch drei Finalisten. Der eine ist bereits ein bekannter Utah Hockey Club, also genauso wie gerade eben auch schon. Dann Utah Mammoth, also Mammut und Utah Outlaws. Ja, übersetzt man am besten mit Gesetzlose, Geächtete. Was spricht dich da an, Stefan? Was wird's werden?
Ehrlich gesagt mag ich gar keinen dieser drei Namen. Und bin auch froh, dass Wasatch oder Wasatch oder was auch immer rausgeflogen ist, weil das wusste ja gar keiner. Wenn ich mir von diesen drei Namen einen aussuchen muss, dann bleibe ich wirklich altmodisch bei Utah Hockey Club. So haben sie angefangen. Finde ich jetzt gar nicht so verkehrt, auch mal in eine andere Richtung zu gehen als die normale, indem man sagt, es muss nicht immer ein Spitzname sein, irgendein Tier, eine mythische Kreatur oder sonst irgendwas, sondern man ist einfach der Utah Hockey Club. Aber ehrlich gesagt, gefällt mir keine der drei Optionen und ich muss das dann anscheinend als Fan so hinnehmen, wie es kommt.
Utah Yeti war ja auch noch ein Name, der da lange mit dabei war. Ich glaube sogar der Frontrunner. Aber da gab es irgendwelche markentechnischen Probleme. Also den konnten sie da nicht mehr nehmen. Also ich bin so ein bisschen für das Mammut. Das hat ja irgendwie was, würde auch gut zu den Farben passen und auch gut in die NHL. Aber interessant, dass du sagst Utah Hockey Club, weil das würde so wirklich aus der Reihe tanzen bislang. Du hast immer den Spitznamen bislang. Schauen wir mal. Aber last but not least, wenn wir über Utah gesprochen haben, auch da noch ganz kurz zum Abschluss deine Einschätzung zu Utah. Wann sehen wir die erstmals in den Playoffs?
Ja, ich glaube schon, dass es noch ein bisschen dauern wird. Sie sind eine Mannschaft, die sich, wie gesagt, in den letzten paar Jahren stetig verbessert hat. Es ist eine Mannschaft, die gute Arbeit macht mit ihren jungen Spielern. Also wenn man an die Zeit in Arizona zurückdenkt, vor allem auch unter, lass uns ehrlich sein, schwierigsten Bedingungen. Ich meine, wie sollst du einen Free Agent, einen Top Free Agent davon überzeugen, dass er in eine NHL-Organisation geht, die in einer Halle von 5000 Leuten spielt? Weißt du, ich meine, in ihrer Zeit in Arizona, diese Fragen, die da ständig aufgekommen sind und alles. Ich glaube, jetzt in Utah mit einem Besitzer, der auch bereit ist, unfassbar viel zu investieren und das Ganze zu einer wirklichen Top-Organisation in der NHL zu machen, da wird sich einiges tun. Salt Lake City ist eine wunderschöne Gegend, um dort zu leben. Und wenn du dann dementsprechend behandelt wirst als Spieler, kann ich mir auch vorstellen, dass es den einen oder anderen Free Agent gibt, der sagt, okay, da würde ich gerne leben und Eishockey spielen. Wie gesagt, ich glaube, es ist eine gute Mannschaft, eine junge Mannschaft, die Spaß macht, die aber mindestens noch 2-3 Jahre entfernt ist, davon wirklich Lärm zu machen.
Und wer weiß, vielleicht auch mit zwei Deutschen an Bord in Zukunft. Wir wollen nicht vergessen, im Farmteam in der AHL bei den Tucson Roadrunners spielen ja noch zwei Deutsche. Einmal Verteidiger Maxi Suber und im Sturm haben wir da noch Julian Lutz geparkt. Wann glaubst du, wann schaffen es die Jungs nach Utah?
Ja gut, Maxi Suber hat ja schon NHL-Spiele gemacht. Er ist mit Sicherheit jemand, den die Top-Leute in der NHL auf dem Radar haben. Julian Lutz hat leider in seiner ersten Saison in der American Hockey League jetzt Pech gehabt, hatte eine, glaube ich, eine Schulterverletzung, die ihn relativ viel Zeit gekostet hat. Er ist jetzt vor 2 Wochen oder so endlich zurückgekommen, kann wieder spielen. Wie gesagt, ich glaube, bei ihm wird es noch eine Zeit lang dauern, um sich wirklich zu etablieren und eine Chance zu bekommen. Aber Maxi Zuber, wie gesagt, war schon dort und da kann ich mir gut vorstellen, dass er immer mal wieder die Chance kriegt und dann hoffentlich auch irgendwann die Chance nutzt und oben bleibt.
Wir drücken die Daumen, dass auf jeden Fall die komplette Berichterstattung rund um die NHL kriegt ihr wie immer online, nhl.com.de. Das ist eure deutschsprachige Seite für die National Hockey League. Ich bedanke mich bei Stefan Usdorf, schicke nochmal ganz liebe Grüße an Tim Stützle, der heute mit dabei war. Ganz große Ehre. Und ich bedanke mich natürlich bei dir auch. Hat wieder Spaß gemacht, Stefan.
Ja, mir auch, Ruppi. Vielen Dank.
Bis zum nächsten Mal. Servus, macht's gut.
Ciao.